Help. Das Konsumentenmagazin.
Guten Tag, Zollkontrolle. Öffnen Sie bitte den Koffer.
Nach Weihnachtszeit ist Reisezeit. Kaum ist die letzte Christbaumkerze ausgeblasen, werden Sonnencreme und Badehose eingepackt. Um Winterflüchtlinge vor unliebsamen Überraschungen bei der Rückreise zu schützen, hat das Finanzministerium eine Zoll-App herausgebracht. Mehr dazu etwas später in der Sendung. Unsere weiteren Themen? Heute beginnt das große Um- und Eintauschen. Wir sagen, worauf bei Gutscheinen und Geschenkumtausch zu achten ist. Mehr Gerechtigkeit. Der deutsche Philosoph Thomas Pogge im Help-Gespräch über ethischen Konsum und wie Air Berlin es nicht schaffte, eine bereits zugesagte Entschädigung auszuzahlen. Der neue Pulli ist zu klein, das gewünschte Buch hat man zweimal bekommen. Nach dem Weihnachtseinkauf folgt nun der Weihnachtsumtausch. Veronika Mauler über die Tücken von Umtausch, Rücktritt und Gewährleistung.
Nicht jedes Jahr gelingt es, dass einem die Lieben mit ihren Geschenken eine Freude machen. Dann bleibt einem der Weg ins Geschäft nicht erspart. Umtausch heißt das Zauberwort. Grundsätzlich hat man kein Recht auf Umtausch, sagt Nadja Bösner vom Verein für Konsumenteninformation. Aber
viele Unternehmen räumen in ihren Bedingungen oder aus Kulanz ein, dass sie die Sachen umtauschen oder dass man eben sie zurückgeben kann. Es steht ja oft auch auf der Rechnung drauf, schauen Sie einfach mal die Rechnung an, da steht oft drauf, Umtausch innerhalb von, sagen wir mal, 14 Tagen oder 4 Wochen, dann geht man einfach mit dem Kassenbon, geht man dann einfach ins Geschäft und da ist der Umtausch dann oftmals kein Problem.
Gerade nach Weihnachten sind viele Unternehmen erfahrungsgemäß kulant und tauschen Ware um, auch wenn sie das in den Geschäftsbedingungen nicht vorsehen. Anders sieht die Rechtslage aus, wenn das Geschenk nicht so funktioniert, wie es sollte. Dann hat man Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung. Um diese geltend zu machen, braucht man die Rechnung.
Das heißt, ich gehe zum Verkäufer, wo ich die Sache gekauft habe, und kann verlangen, dass die Sache repariert wird oder ausgetauscht wird. Die zweite Chance muss dem Verkäufer gegeben werden. Und erst wenn das nicht möglich ist, dann habe ich in zweiter Linie die Chance, dass ich vielleicht entweder eine Preisminderung bekomme oder die Sache zurückgeben kann gegen das Geld. Im Rahmen der Gewährleistung muss ich nicht damit einverstanden sein, nur einen Gutschein zurückzubekommen.
Bei Verkäufen von Privat zu Privat können Rechte wie die gesetzliche Gewährleistung ausgeschlossen werden. Auf Verkaufsplattformen im Internet ist das oft angegeben. Verbraucher verwechseln die Gewährleistung, die eine gesetzliche Pflicht des Händlers ist, oft mit der Garantie, die meistens der Hersteller freiwillig zusagt.
Das steht auch oft drauf auf einer Verpackung, Garantie ein Jahr. Und da aber bitte eben nicht vertauschen, weil bei Gewährleistung gilt eine 2-Jahres-Frist für bewegliche Sachen. Also wenn steht Garantie ein Jahr, nicht gleich verzweifeln, sondern vielleicht hat man eben auch noch Ansprüche aus der Gewährleistung.
In bestimmten Fällen gilt ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.
Oftmals herrscht irgendwie die Meinung, dass man von jedem Kauf jederzeit zurücktreten kann. Das ist nicht so. Es gibt nur ganz bestimmte Tatbestände, aufgrund derer man vom Vertrag zurücktreten kann. Und zwar bei Haustürgeschäften, also da steht jemand vor ihrer Tür und verkauft ihnen etwas. Oder im Fernabsatz, also Teleshopping, Versandhandel, sie bestellen was im Katalog oder auch ganz beliebt Onlinehandel.
Ab Erhalt der Ware hat man 14 Tage lang Zeit, den Rücktritt vom Kauf zu erklären und das ohne Angabe von Gründen. Dann gibt es auch das Geld zurück. Für manche Produkte gelten aber Ausnahmen, etwa für Pauschalreisen, frische Waren oder etwa CDs, die man schon ausgepackt hat. Wer einen Gutschein geschenkt bekommen hat, sollte ihn nicht ewig in der Schublade liegen lassen, auch wenn er grundsätzlich 30 Jahre lang gültig ist.
Eine kürzere Befristung ist durchaus zulässig, allerdings müssen sachliche Gründe dafür vorliegen. Und 2012 hat sich der OGH in einem Fall damit befasst, wo bei einem Gutschein eine Befristung von 2 Jahren unzulässig war. Fraglich ist, ob man das jetzt auf alle Fälle und alle Gutscheine umlegen kann. Das wird wahrscheinlich Gegenstand von künftigen Gerichtsentscheidungen sein.
Ist ein Gutschein unzulässig befristet, sollte man auf jeden Fall trotzdem versuchen, ihn einzulösen. Bei Gutscheinplattformen im Internet sollte man prüfen, wer die Gutscheine tatsächlich ausgestellt hat. Oft treten die Plattformen nur als Vermittler auf.
Thomas Pogge gehört zu den bekanntesten Philosophen Deutschlands. Er unterrichtet an der renommierten US-amerikanischen Universität Yale und beschäftigt sich unter anderem mit der Gerechtigkeit, auch im Konsum. Es geht um Fragen wie, welche Pflichten Bewohner reicher Länder gegenüber dem globalen Süden haben und wie eine Welt aussehen müsste, in der so etwas wie ethischer Konsum möglich ist. Wer jetzt abgehobene Theorien aus dem Elfenbeinturm erwartet, liegt falsch. Thomas Pogge hat ganz konkrete Lösungen entwickelt, wie mehr Gerechtigkeit möglich wäre. Eine davon, ein Modell für eine gerechtere Verteilung der Einnahmen aus dem Rohstoffhandel, hat er Anfang Dezember in Wien vorgestellt. Alexandra Siebenhofer hat ihn zum Gespräch getroffen.
Herr Professor Pogge, wenn man jetzt über Konsum redet und über ethischen Konsum, dann gibt es ganz oft die Situation, dass man sich denkt, naja, ich höre so viel, ich weiß eigentlich auch schon sehr viel darüber, was alles nicht fair oder gerecht produziert worden ist. Aber sehr oft habe ich halt auch einfach keine andere Möglichkeit. Und dann hat man so den Eindruck, ist die letzte Möglichkeit, dass man sich denkt, ich will das einfach lieber gar nicht wissen. Was ist jetzt der Grund dafür, dass ich mich doch damit beschäftigen sollte, dass ich mir doch anhören sollte, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in Malaysia ausschauen?
Also die Grundfrage, die da ins Spiel kommt, ist die Frage, bin ich eigentlich eine moralische Person oder bin ich nicht eine moralische Person, nicht? Wenn ich weiß, dass als Auswirkung meiner Handlungen Menschen zu Schaden kommen, kann ich natürlich versuchen, davon möglichst wenig mitzukriegen. Aber dadurch, dass ich möglichst wenig davon mitkriege, wird meine Verantwortung nicht kleiner und vor allen Dingen wird meine Mitschuld, meine Partizipation in diesem Unrecht nicht geringer. Wenn ich eine moralische Person bin, dann ist das Wegschauen für mich keine Lösung.
Aber der Verzicht ist es ja oft auch nicht. Ich kann ja oft nicht einfach auf alles verzichten, was nicht ethisch produziert wurde, weil dann kann ich eigentlich nur mehr sehr wenig kaufen oder verwenden.
Na, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die man ethisch kaufen kann, ethisch verwenden kann. Es gibt viele Sachen, die zum Beispiel in Österreich selber produziert worden sind oder die unter guten Bedingungen produziert worden sind. Es gibt jetzt jede Menge Fair-Trade-Labels. Und dann gibt es auch alle möglichen Möglichkeiten, also Konsum zu ersetzen, dass man sagt, also bestimmte Sachen, die ich früher mal wichtig fand und die für mich dazugehörten, auf die kann ich ohne weiteres verzichten, nicht?
Wir reden, wenn wir von solchen Produktionsbedingungen und Alternativen dazu reden, immer von fairem Konsum, aber sind faire Produkte auch schon gerechte Produkte?
Der Begriff der Fairness ist eher so in Mikrokontexten zu Hause, nicht? Dass man sagt, wenn Sie und ich jetzt meinetwegen einen Vertrag machen, dass Sie etwas für mich tun, dann ist die Frage, was ist ein fairer Preis? Und man orientiert sich so am lokalen Umfeld und sagt, na, was wird denn so in Wien für so eine Art Arbeit normalerweise bezahlt? Während die Gerechtigkeit tiefer schürfend ist und sich über die großen Strukturzusammenhänge Gedanken macht. Also ein fairer Preis für einen Textilarbeiter oder eine Textilarbeiterin in Bangladesch wäre immer noch sehr, sehr viel niedriger als der niedrigste Preis, für den es in Österreich überhaupt Zeit zu kaufen gibt. Und man würde das als fair betrachten, eben weil es ein bisschen höher ist, als es normalerweise in Bangladesch bezahlt wird. Aber die Gerechtigkeit würde schon größere Ansprüche stellen und würde sagen, ist es eigentlich gerecht, dass Arbeitslöhne in Bangladesch so viel niedriger sind? Wie kommt es denn, dass sie so viel niedriger sind? Hat es damit zu tun, dass es so wunderbar angenehm ist, in Bangladesch zu leben, sodass alle Arbeiter unbedingt gerne in Bangladesch arbeiten wollen? Nein, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass die Leute in Bangladesch dort eingesperrt sind, dass sie nicht über Landesgrenzen hinweg ihre Arbeitskraft anbieten dürfen, dass wir also unseren Arbeitsmarkt sozusagen abschotten gegen die Konkurrenz aus anderen Ländern und insofern diese großen Lohngefälle perpetuieren, nicht? Und das wäre vom Standpunkt der Gerechtigkeit auch nicht gerecht. Also ein gerechter Lohn wäre wahrscheinlich ein Lohn, der sehr viel höher läge als der Lohn, der jetzt oft als fair betitelt wird.
Eine Ihrer Ideen setzt ja da auch beim Anfang der Produktionskette an, nämlich bei den Rohstoffen. Sie haben ein Modell entwickelt, wenn man so will, einer Rohstoffabgabe.
Ja, also die Grundidee ist, dass wir sagen, dass im Moment der Rohstoffreichtum unseres Planeten eigentlich nur einer kleinen Minderheit der Menschheit zugutekommt, die unter sich ausmachen, wer was bekommt und wie viel. Und die große Mehrheit der Menschheit geht eigentlich leer aus. Und um das ein bisschen zu korrigieren, würde man sagen, dass alle Rohstoffe, die dem Planeten entnommen werden, dass von denen ein kleiner Bruchteil des Wertes dieser Rohstoffe abgeführt werden müssen in einen großen Topf, aus dem dann Entwicklungsprojekte und Armutsbeseitigungsprojekte finanziert werden können, die der Mehrheit der Menschheit zugutekommen. Also um das mal einem kurzen Beispiel zu illustrieren, es werden im Moment ungefähr 6 Billionen Liter Rohöl pro Jahr aus der Erde geholt. Und wenn man nur 2 Cent pro Liter abführen würde in diesen Topf, das wären immerhin 120 Milliarden Euros. Und diese 120 Milliarden Euros wären schon alleine mehr als alle offizielle Entwicklungshilfe, die die reichen Länder den armen Ländern jetzt bezahlen. Das könnte man auf 500 Milliarden Euros aufstocken, wenn man das auf andere Rohstoffe ausdehnt, also auf Kohle zum Beispiel, auf Gas, auf Gold, auf Metalle. Und mit dieser halben Billion Euro pro Jahr ließe sich die Armut ganz leicht aus der Welt schaffen. Also jedenfalls die bittere Armut, die sich in Hunger, fehlendem Trinkwasser, fehlender medizinischer Versorgung und so weiter manifestiert.
Das klingt ja jetzt eigentlich ganz logisch und auch relativ gut umsetzbar. Woran scheitert es da bis jetzt, Ihrer Meinung nach?
Naja, es scheitert wahrscheinlich erstmal an der Trägheit der Leute, dass sie sich solche neuen Konzepte nicht richtig vorstellen können und nicht damit konfrontiert worden sind. Und dann auch daran, dass wir alle in einer gewissen ökonomischen Unsicherheit leben und sagen, wir müssen jetzt erstmal an uns selber denken, wir müssen unsere eigenen ökonomischen Probleme lösen und so weiter. Also wenn man diesen Vorschlag jetzt meinetwegen österreichischen Politikern unterbreiten würde, würden sie sagen, naja, also vor der globalen Finanzkrise wäre sowas vielleicht noch gerade gegangen, aber jetzt müssen wir alle unseren Gürtel enger schnallen, wir haben unsere eigenen Probleme, wir haben große Staatsschulden, wir müssen versuchen, irgendwie mit dem Geld über die Runden zu kommen. Diese 2 Cent können wir uns im Moment nicht leisten und wenn man die 2 Cent aufs Benzin aufschlagen könnte, dann müsste der Erlös zunächst mal in die Staatskasse fließen, um die Staatsschulden zu verringern und so weiter. Und den können wir jetzt nicht abgeben an arme Leute in armen Ländern.
Und Ihre Entgegnung auf so ein Argument?
Die Entgegnung wäre ein Gerechtigkeitsargument, dass man eben sagt, dieses Geld steht den Armen der Welt einfach zu. Wir können nicht unsere Staatsschulden hier in Österreich dadurch lösen, dass wir Geld stehlen von armen Afrikanern. Und genauso wenig können wir es dadurch lösen, dass wir eine Ungerechtigkeit, die schon praktiziert worden ist, jetzt weiter fortsetzen, jetzt wo wir schon mal erkannt haben, dass es eine Ungerechtigkeit ist.
Ich habe am Anfang gefragt, wieso sollte ich mir die 10. Dokumentation über schlimme Arbeitsbedingungen in Bangladesch anschauen? Können wir das vielleicht so zusammenfassen, dass das auch die einzige Möglichkeit ist, mitzureden, wie die Regeln gemacht werden?
Sie müssen sich das anschauen, erstens mal, weil Sie die Verantwortung haben, zu wissen, was für Konsequenzen ihr Handeln hat. Und wenn sie es dann ändern wollen, und zwar auf systemischer Ebene ändern wollen, dann müssen sie natürlich auch die Bedingungen verstehen, die sie da ändern wollen und wie man das am besten anstellen kann. Also ich habe mich für einige konkrete Veränderungen unserer globalen institutionellen Strukturen eingesetzt und ich habe in jedem dieser Fälle sehr viel über das konkrete Feld lernen müssen. Und genauso, wenn Sie jetzt sagen, für mich sind die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern ein großes Problem, ein großes moralisches Problem, zumal ich eben oft Sachen konsumiere, die dort unter diesen Arbeitsbedingungen hergestellt worden sind, dann müssen Sie auch, um sich an der Reform dieser Arbeitsbedingungen sinnvoll beteiligen zu können, wissen, worin diese Arbeitsbedingungen bestehen und was diese Arbeitsbedingungen aufrechterhält sozusagen.
Das Interview mit Thomas Pogge können Sie auf help.orf.at nachlesen. Fernreisen boomen, vor allem im Winter. Viele Österreicher und Österreicherinnen zieht es nach dem Weihnachtsstress in wärmere Ecken der Erde zur Erholung. Andere wollen exotisch Silvester feiern. Damit Reisende besser darüber informiert sind, was sie an Souvenirs und anderen Konsumgütern aus dem Ausland einführen dürfen, hat das Finanzministerium eine Zoll-App herausgebracht. Mehr dazu von Marlene Nowotny.
Guten Tag, Zollkontrolle. Woher kommen Sie bitte?
Aus Kapstadt.
Ja, haben Sie irgendwelche Waren mit zu deklarieren?
Nein.
Zigaretten, Alkohol?
Nein.
Bargeld?
Nein.
Okay, öffnen Sie bitte den Koffer.
Szenen wie diese werden sich am Wiener Flughafen in den nächsten Wochen öfter abspielen als sonst. Denn gerade im Winter ist das Zollamt wachsam. Wenn es bei uns kalt ist, verbringen viele ihren Urlaub in Ländern der südlichen Hemisphäre und kaufen dort Mitbringsel für sich selbst und die Daheimgebliebenen.
Was haben Sie da im Sackerl? Das ist Käse, ja. Ja, Käse dürfen Sie leider nicht mitnehmen. Es ist verboten, dass Sie das in die EU bringen. Aufgrund des Tierseuchenrechts muss ich das leider beschlagnahmen, es wird vernichtet.
Und das kostet. 4 Euro pro Kilogramm muss der Reisende für die Vernichtung der Lebensmittel bezahlen. Denn die Einfuhr von Milch- und Fleischprodukten aus Ländern außerhalb der EU ist generell verboten. So soll die Verbreitung von Krankheitserregern sowie Tier- und Pflanzenseuchen verhindert werden. Dennoch entdecken die Zollbeamten in Wien rund 15 Mal am Tag Käse, Wurst oder Speck im Gepäck von Reisenden. Fast 4000 Kilogramm waren es allein in den vergangenen 6 Monaten. Um das zu verhindern und Reisende generell über Einfuhrgrenzen in Österreich zu informieren, stellt das Bundesministerium für Finanzen eine Gratis-App zur Verfügung. Der zuständige Zollexperte Gerhard Maruschi.
Gerade für diesen Bereich mit den tierischen Produkten ist das insbesondere in der Zoll-App sehr gut dargestellt, wenn man hier genau nach Herkunftsland abfragen kann, welche Mengen an Produkten eingeführt werden dürfen oder eben nicht eingeführt werden dürfen.
Neben Informationen zur Einfuhr von Lebensmitteln finden sich in der Zoll-App alle Einfuhrgrenzen, je nach Land, von Rauchwaren und Alkohol bis hin zu lebenden Tieren, Waffen oder pyrotechnischen Gegenständen. Ein Beispiel: Aus Australien sollte man nicht mehr als 200 Zigaretten, nur 5 Haustiere inklusive Heimtierausweis und maximal 2 Kilogramm Honig einführen. Getrocknetes Kängurufleisch oder Faustfeuerwaffen sind im Gepäck verboten, Jagdgewehre aber durchaus erlaubt. Illegal eingeführte Waren werden vom Zoll konfisziert. Legales darf von Flugreisenden nur bis zu einem Wert von 430 Euro mitgebracht werden, sonst werden Einfuhrzölle fällig. Anders als die telefonische Zollauskunft oder jene auf der Homepage des Finanzministeriums hat die App einen großen Vorteil. Einmal aufs Handy oder Tablet geladen, funktioniert sie ohne Internetzugang und kann weltweit genutzt werden, ohne Kosten zu verursachen.
Wir bleiben beim Thema Reisen und unliebsame Überraschungen. Annullierte Flüge, beschädigtes Gepäck, verspätete Maschinen. Für vieles, was bei Flugreisen schiefgehen kann, hat der Gesetzgeber Entschädigungen vorgeschrieben. Soweit die Theorie. Dass sich diese Rechte auch durchsetzen lassen, ist keineswegs selbstverständlich. Sogar dann nicht, wenn die Airline eine Entschädigung bereits schriftlich zugesagt hat, wie der folgende Fall zeigt. Ingrid Rumpold berichtet.
Den Sommerurlaub 2013 verbrachte Severin Neudorfer auf der griechischen Insel Kos. Beim Rückflug mit Air Berlin wurde sein Koffer stark beschädigt. Er meldete den Schaden der Fluglinie, die sich Monate später schriftlich bei ihm entschuldigte.
Als Entschädigung möchten wir Ihnen in Form dieses Schreibens einen Fluggutschein in Höhe von insgesamt 200 Euro für Ihren nächsten Air Berlin und Niki-Flug überreichen. Die Einlösung ist bis zum 31.12.2015 möglich.
Dazu gab Severin Neudorfer Air Berlin sehr rasch Gelegenheit, denn er buchte schon im Jänner 2014 seinen Flug. Nach der erfolgten Buchung übermittelte er, wie es ihm aufgetragen worden war, per E-Mail seine Buchungsnummer, das Bearbeitungszeichen der Gutschrift sowie seine Kontoverbindung und wartete auf die 200 Euro. Nachdem er monatelang nichts gehört hatte, fragte er Ende Juni bei Air Berlin nach, wann er mit den 200 Euro rechnen könne. Man habe ihm geantwortet, dass sich die Fachabteilung um sein Anliegen kümmern werde, erzählt Herr Neudorfer.
Nach ein paar Monaten ist dann herausgekommen, dass der Gutschein auf eine falsche Kontonummer überwiesen wurde, wobei ich immer die richtige Kontonummer angegeben habe.
Mitte September informierte das Air Berlin Kundenservice seinen Kunden, dass die 200 Euro auf sein Konto mit der IBAN-Endnummer 4901 überwiesen worden seien. Er möge doch sein Konto überprüfen. Da die Endnummer seines Kontos ganz anders lautet und auch keine 200 Euro auf seinem Konto eingegangen waren, wies Severin Neudorfer auf den Irrtum hin und ersuchte um Überweisung auf das richtige Konto.
Weil ich eben mit den 200 Euro gerechnet habe, immerhin bin ich Student und da dreht man halt um jeden Euro um. Und bis jetzt habe ich aber die 200 Euro noch nie gesehen.
Wir haben dreimal bei Air Berlin nachgefragt, wann dem Studenten die schriftlich zugesicherte Gutschrift überwiesen wird. Immerhin ist seit seinem ersten Versuch fast ein Jahr vergangen. Eine Standardantwort, dass man sich um unser Anliegen so schnell wie möglich kümmern werde, war bisher die einzige Reaktion. So gesehen könnte man die Ankündigung im bereits zitierten Schreiben von Air Berlin an Severin Neudorfer wohl auch als Drohung verstehen.
Ich versichere Ihnen, dass wir alle Anstrengungen unternehmen werden, Sie zukünftig wieder in der von Ihnen gewohnten und erwarteten Qualität zu betreuen.
Mit 1. Jänner geht unsere Kollegin Ingrid Rumpold in Pension. Das war ihr letzter Beitrag für die Help-Redaktion. Liebe Ingrid, wir werden dich vermissen. Alles Gute. Das war Help, das Ö1-Konsumentenmagazin vom 27. Dezember. Weitere Infos, Nachrichten und Kontaktdaten finden Sie auf help.orf.at. Für das Team verabschiedet sich Matthias Däuble.